Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir sind immer noch im Kolosserbrief und letzte Woche haben wir ja davon gehört, dass Paulus in Kapitel 2 vom Kolosserbrief eben davon schreibt, dass in der Gemeinde Irrlehren aufgetreten sind, die den Gläubigen irgendwelche Vorschriften machen wollten, wie sie ihren Glauben leben sollen. Sei es jetzt, dass sie irgendwie ja besonders gläubig sind, wenn sie irgendwelchen Engelwesen begegnen oder wenn sie starre Regeln einhalten. Oder dass es darum ging, besonders demütig zu sein oder auf alles Mögliche zu verzichten oder sich total zurückzuziehen von dem, was in der Welt ist. Und wenn man das dann tut, dann ist man besonders heilig. Zumindest sieht das so aus. Doch letztendlich hat man sich ja dadurch selbst in den Vordergrund gestellt und versucht zu beweisen, wie super fromm und heilig und geistlich man ist. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dadurch kann man sich selber die Vergebung der Sünden erlangen. Und dagegen schreibt Paulus ja, weil es keine echte Geistlichkeit zeigt, sondern eben vollkommen außer Acht lässt, dass wir durch Jesus das neue Leben bekommen haben. Dass wir durch die Taufe in Jesus Christus auf Jesu Namen selbst heilig sind und zu Gott gehören. Paulus hat gesagt, durch die Taufe seid ihr mit Jesus gestorben. Jesus hat gesiegt über die Sünde und er hat uns befreit. Und wir sind mit ihm auferstanden von den Toten. Wir haben durch Jesus ein neues Leben erhalten. Und genau um dieses Leben, neue Leben soll es heute gehen. Und dazu lesen wir gemeinsam Kolosser 3, 1 bis 17. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben habt, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Als ich mir den Text in den letzten Tagen immer mal wieder angesehen habe, musste ich ehrlich gesagt schlucken, besonders als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Das, wovon Paulus in diesem Text schreibt, ist eigentlich ganz schön heftig. Der Text ist beinahe 2000 Jahre alt und gleichzeitig hochaktuell. Er spricht Themen an, mit denen Menschen auch heute immer wieder noch Probleme haben. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierden. Wir würden es heute vielleicht anders nennen, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist zum Teil. Und es ist heute auch nicht so schwierig, dass es dazu kommt, dass das Kopfkino manchmal in Richtungen gleitet, die nicht besonders heilig sind, nicht besonders gottgemäß. Wenn ich den Fernseher anschalte, dann werden mir Bilder gezeigt, von denen ich denke, manche Dinge will ich gar nicht wissen. In Filmen und Serien wird immer wieder gezeigt, was die Paare so alles in ihren Schlafzimmern anstellen, wie irgendwelche Kerle die Mädels anbaggern, wobei man häufig nur den Kopf darüber schütteln kann, wenn sie sich dann darüber aufregen, weil sie durch ihre Kleidung oder besser gesagt mangelnde Bekleidung es ja irgendwie auch drauf anlegen. Und dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Oder als ich letztens bei uns aus dem Küchenfenster geschaut hatte, stand da eine Litfaßsäule und ich musste zweimal hingucken, als ich das Plakat gesehen habe. Da ist eine junge Dame drauf, das ist eine Unterwäschewerbung und diese Unterwäsche ist hautfarben und ich dachte im ersten Moment, ich sehe nicht richtig. Also für mich ist das jetzt nicht so die Versuchung oder Verführung, aber wenn ich so an manche Freunde von mir denke, was die Männer dann so sagen, dass da schnell mal ein Film im Kopf abläuft, der nicht so gut ist, das kann ich durchaus verstehen. Das ist kein Wunder in unserer Gesellschaft, wenn da irgendwelche schändlichen Leidenschaften geweckt werden, um es mal mit Paulus zu sagen. Und auch ansonsten sind die Sachen, von denen Paulus hier schreibt, ja nicht unbedingt unbekannt. Ich meine, Habsucht ist in unserer Gesellschaft auch allgegenwärtig. Immer wieder erleben wir Menschen, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, möglichst viel Besitz anzuhaufen. Menschen rennen durch die Gegend und wollen immer noch größere Autos, noch schönere Häuser, noch hübschere Kleider, noch mehr Geld. In unserer Gesellschaft ist es hip, es ist in, viel zu besitzen. Und wer nicht so viel hat, der muss zumindest den Anschein erwecken, als wäre es so. Als hätte er immer das Neueste, immer die schicksten Klamotten, würde immer im Trend liegen. Die Werbung will den Menschen weismachen, wenn du das Produkt hast, wenn du so ein Auto fährst, wenn du die Jeans trägst, dann... Ja, dann hast du es wirklich geschafft. Dann ist dein Leben perfekt. Dann bist du absolut im Trend. Irgendwie hat das Ganze schon religiöse Züge angenommen. Und auch die Dinge, wovon Paulus später noch schreibt. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte. Auch das sind ja irgendwie Sachen, die in unserer Gesellschaft akzeptiert sind. Okay, keiner würde behaupten, dass Zorn was Gutes ist. Und doch, es wird oft Verständnis für irgendwelche Racheakte aufgebracht. Und Rache entsteht ja meistens aus Zorn, weil man verletzt wurde. Ein Beispiel, sobald irgendwie mal wieder ein Anschlag irgendwo stattfinden sollte oder sogar stattgefunden hat, bricht in einigen Gesellschaftsschichten ein Riesenzorn auf. Es wird Riesentheater gemacht, wir müssen uns rächen, wir müssen irgendwas dagegen tun. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. In den Medien wird darüber berichtet, wie man dann Rache üben kann. Oder auch im Kleinen, im Privaten. Es brodeln immer wieder Dinge unterschwellig. Der hat dies gemacht und der hat mir das getan. Und der ist sowieso ätzend. Und damals hat er mir was Blödes gesagt. Und so sammelt man dann ganz, ganz viel Zorn und Bitterkeit an. Bis die Situation dann eines Tages eskaliert. Oder Bosheit. Auch die wird öffentlich verurteilt. Aber wenn man in das Leben der einzelnen Leute guckt, gibt es auch da immer wieder Bosheiten, die auftreten. Oder, was noch viel, viel akzeptierter ist, Lästerei. Schlecht reden über andere. Und da sind mir ganz spontan diese ganzen Trash-Serien in den Medien eingefallen. Besonders Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar und wie sie alle heißen. Letztendlich geht es doch bei diesen Serien nur um eins. Andere fertig machen und Leute finden, die blöd genug sind, sich im Fernsehen darzustellen, damit man guten Gewissens über sie lästern kann. Aber das alles hätte ich euch ja eigentlich nicht sagen brauchen, weil das betrifft uns ja nicht, ist ja alles kein Thema für uns, oder? Obwohl, wenn wir ehrlich sind, das schöne Auto vom Nachbarn, die beiden Kleider von der Freundin, diese ultra tolle Kaffeemaschine, würde sich schon gut machen in meiner Küche, die Maschine. Und dann könnte es man auch diesen doofen Nachbarn endlich mal zeigen, dass der auch immer Sonntagsrasen mähen muss, wenn ich mal entspannen will. Oder mit seinem tollen neuen Auto angeben muss, indem er es demonstrativ putzt. Oder die Kommilitonin, die immer im super knappen Rock in der Uni aufläuft. Und gucken kann man ja mal, oder? Tut ja keinem weh. Ich will euch jetzt hier keine Moralpredigt halten, aber denkt doch mal einen Augenblick nach, was all diese negativen Dinge in eurem Leben sein können, wo diese Dinge bei euch noch eine Rolle spielen. Wir müssen aber nicht so leben. Denn all das gehört ja nicht mehr zu uns, haben wir ja vorhin gehört. Ich habe jetzt über 5 Minuten darüber geredet, was alles so negativ ist, was alles so schlecht ist. Was Dinge sind, die vielleicht noch in zu unserem alten Leben gehören. Und als ich den Bibeltext gelesen habe, hat er genau das mit mir gemacht. Er hat mich auf die Dinge aufmerksam gemacht, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, auf die Baustellen, die ich noch habe. Auf die Dinge, die eigentlich nicht mehr zu meinem Leben gehören sollten. Und dann schreibt Paulus ja auch noch klar und deutlich davon, dass wir dieses nicht mehr tun dürfen und jenes nicht mehr, weil wir ja Christen sind. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich das gelesen habe, war das Ergebnis eigentlich nur, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich bin ein so schlechter Christ und eigentlich kann ich Gott gar nicht dienen. Und ich sollte mich jetzt viel besser in mein Bett verkriechen und Buße tun und gar nicht mehr auftauchen. Dabei will der Text ja eigentlich was ganz, ganz anderes. Wir richten den Blick ganz schnell auf das, was wir falsch machen. Aber dieser Text spricht von diesen Dingen darüber, dass sie nicht mehr zu uns gehören. Sie sind kein Teil mehr von uns, weil wir durch Jesus das neue Leben haben. Wenn man sich den Anfang des Textes ansieht, dann schreibt Paulus da: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder davon gehört, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dass wir dieses neue Leben haben, von dem Paulus eigentlich spricht. Und dass es für uns keine Rolle mehr spielt, welche Maßstäbe die Welt für ein gelungenes Leben hat. Eher im Gegenteil. All die Dinge, von denen ich eben gesprochen habe, gehören zum alten Leben, was ja aber gar nicht mehr da ist, was wir hinter uns gelassen haben. Und durch Jesus dürfen wir jetzt ein neues Leben haben, einen neuen Lebensstil entwickeln und darin leben. Hier, heute und nicht erst im Himmel. Und das Leben kennzeichnet sich dadurch, dass wir nicht mehr auf das ausgerichtet sind, was die Welt toll findet und wovon sie sagt, dass es relevant und gut sei. Sondern, dass wir uns nach Gottes Willen und Gottes Reich ausrichten. Und dieses Denken, dass wir uns auf Gottes Reich ausrichten sollen, das ist keine Erfindung von Paulus, auch wenn er davon ganz, ganz viel schreibt. Sondern letztendlich ist das ja auch ein Prinzip, was Jesus höchstpersönlich gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. Den Vers kennen wir alle. Diesen Vers hat Jesus in einem Kontext gesagt, in der Bergpredigt, wo es eigentlich darum geht, sich keine Sorgen zu machen, was wir alles haben werden, dass wir erleben werden, wie Gott uns versorgt, wenn wir auf seiner Seite sind. Und eben auch kurz vorher, wo Jesus davon spricht, dass es keinen Sinn macht, sich an die Dinge zu hängen, die in dieser Welt wichtig sind. Dass es keinen Sinn macht, hier Reichtum anzuhäufen. Weil dieser uns einfach von Gott wegbringt, statt uns näher an sein Herz. Wir sollten uns jetzt nicht unter Druck setzen lassen. Jemand, der gern alles und jedes als Appell, als Forderung, etwas leisten zu müssen, versteht, der wird diesen Text natürlich auch so aufnehmen und hören. Du musst ein besseres Leben führen, wenn du zu Gott gehören willst. Dann kannst du nicht so weitermachen, wie du bist. Ansonsten, dann bist du kein echter Christ, wenn du dich nicht veränderst. Und der Text in Kolosser 3 klingt unglaublich fordernd. Aber ist er das wirklich? Ja, er fordert uns schon auf, die Dinge hinter uns zu lassen, die zum alten Leben gehören. Aber es steht nirgendwo, dass wir das aus eigener Kraft machen müssen, aus menschlicher Kraft. Genau genommen spricht Paulus davon, dass wir diese alten Dinge hinter uns lassen können, weil wir das neue Leben in Christus haben. Und wir stehen nicht allein auf weiter Flur und müssen uns durchkämpfen. Sondern Gott selbst erneuert unser Denken in diese Richtung. Gott selbst hat uns seinen Geist gegeben, damit wir in dem neuen Leben leben können. In Hesekiel 36, schon im Alten Testament, hat Gott dem Volk Israel, dem Volk Gottes, eine Verheißung gegeben. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier verheißt Gott seinem Volk, dass er ihre Herzen verändern will. Und weil auch wir sein Volk sind, gilt diese Verheißung uns, uns allen. Und auch Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass wir verändert werden, dass wir seinen Geist bekommen. In wenigen Wochen ist wieder Pfingsten, wo wir uns ganz bewusst nochmal daran erinnern. Wo wir uns daran erinnern, dass genau das passiert ist. Die Gläubigen haben den Heiligen Geist bekommen und dadurch beginnt der Prozess der Veränderung in unser neues Leben hinein. Wir müssen nicht selber versuchen, alles selber besser zu machen. Nein, wenn wir uns an Gott hängen und seinem Geist in unserem Leben Raum zum Wirken geben, dann werden wir verändert werden. Manchmal geht es von einer Sekunde auf die andere, da können wir uns dann freuen. Aber viel öfter geht Gott mit uns lange Wege, bewusst Wege. Und die sind nicht immer ganz leicht, ganz oft sind sie sogar alles andere als leicht. Und wir bekommen ganz schnell das Gefühl, als würden wir ganz alleine kämpfen, als müssten wir selber lernen, unsere Gedanken und die Bilder in unseren Köpfen aus eigener Kraft zu korrigieren. Oder dass wir anfangen, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun sollten, beziehungsweise zu lassen, die wir besser lassen sollten, weil sie nicht gut sind für uns. Aber wenn Gott nicht selbst am Werk wäre und in uns wirken würde, dann würden wir uns gar nicht erst auf den Weg machen, diese Dinge verändern zu wollen. Und dann wäre das Ganze auch ziemlich sinnlos, weil wir es aus eigener Kraft nicht wirklich können. Paulus spricht in dem Text in Kolosser 3 davon, dass die Christen dort in Kolosse, aber eben auch wir heute, all diese Dinge lassen sollen, von denen wir am Anfang gehört haben. Er sagt was anderes. Er sagt, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Auch das klingt wie eine Forderung, die nicht zu erfüllen ist. Und das stimmt. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Aber wir können ganz ruhig sein. Wir müssen es ja auch nicht alleine machen. An anderer Stelle in Galater 5,22 schreibt Paulus, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Fällt euch was auf? Ich finde, diese Liste ist verdächtig ähnlich mit der in Kolosser 3. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass das, was Paulus in Galater 5 zum Leben im Geist schreibt, genauso für das gilt, was er in Kolosser 3 schreibt. Wenn wir in Gottes Gegenwart leben, werden wir verändert werden, sodass die Forderungen, die Paulus da ausstellt, immer mehr Realität werden in unserem Leben. Und zwar nicht, weil wir unter Druck gesetzt werden, sondern weil wir selbst das wollen. Und Paulus spricht die Kolosser an als die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten. Wenn ihr wisst, dass ein Mensch euch liebt, verändert das euer ganzes Verhalten ihm gegenüber, oder? Vor allem dann, wenn ihr selbst diese Person auch liebt. Wenn euch jemand viel bedeutet, dann beginnt ihr so zu leben, dass ihr diesen Menschen beeindrucken wollt. Oder zumindest wollt ihr dafür sorgen, dass diese Person weiterhin gerne Zeit mit euch verbringt. Ihr passt euer Verhalten zum Teil den Erwartungen des anderen an. Ihr fangt an, euch für das zu interessieren, was dieser Person wichtig ist. Aber nicht, weil ihr dazu gezwungen werdet, weil ihr das müsst. Oder weil ihr glaubt, euch damit irgendwas verdienen zu können, sondern um der Person näher sein zu können, um ihn verstehen zu können. Ihr seid nicht dazu gezwungen, so zu handeln, sondern ihr wollt so handeln, um Gemeinschaft mit dem anderen haben zu können. Eine tiefe Gemeinschaft. Und ähnlich ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Er liebt uns und er will Gemeinschaft mit uns. Deshalb ist er Mensch geworden und hat alles getan, was notwendig war. Und er gab uns sogar die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir das annehmen wollen. Wir müssen es nicht. Aber wenn wir uns entscheiden, ja, ich bin Gott dankbar für die Liebe, ich will diese Liebe erwidern, dann ist es doch das Natürlichste der Welt, dass wir uns dann auch so verhalten, wie es der Beziehung angemessen ist. Wenn wir die Beziehung zu Gott pflegen, werden wir ihn immer besser kennenlernen und unsere Lebensgewohnheiten dem anpassen, wie es seinem Willen entspricht. Die Veränderungen in unserem Leben entstehen dadurch, dass wir zu Gott gehören und das neue Leben haben, von dem Paulus ganz am Anfang von Kolosser 3 gesprochen hat. Und dieses neue Leben, dieses Leben im Willen Gottes spiegelt sich zuallererst in unserem Zusammenleben von uns in der Gemeinde wieder, von uns Christen. Darin, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Es werden dann Grenzen überwunden, die durch Kultur oder sozialen Hintergrund normalerweise gegeben wären. Es werden Unterschiede unwichtig, die ja durch unterschiedliche Bildung oder unterschiedliche Persönlichkeiten normalerweise wichtig wären und gar nicht zu einer Gemeinschaft führen würden. Aber durch Christus werden alle diese Grenzen eingerissen und wir können gemeinsam miteinander leben. Und die Gemeinde ist das Übungsfeld, das ideale Übungsfeld und der Ort, an dem wir gemeinsam Gott besser kennenlernen können. Und dadurch wird ja unser Leben verändert. Wenn wir uns auf andere einstellen müssen, die so vollkommen anders sind als wir, die ganz anders ticken, dann lernen wir daran eine ganze Menge. Und wir brauchen auch ganz dringend diese positiven Eigenschaften, von denen Paulus spricht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, Geduld. Es ist ja nicht immer leicht, mit Menschen auszukommen, die ganz anders sind als man selber. Und eine Gemeinde ist ja im Normalfall auch kein Kuschelklopp von den Leuten, die sich sowieso alle lieb haben und zusammen, immer zusammen glucken, sondern man trifft auch mal auf Menschen, mit denen man normalerweise nicht so viel zu tun hat. Wir sind als Christen Geschwister, eine Familie. Und die haben wir uns ja auch nicht wirklich ausgesucht. Man wird in eine Familie hineingeboren und wir sind ja auch in diese Familie hineingeboren. Wir sind neugeboren durch Christus, wir haben das neue Leben. Und da hängt eben die ganze Familie mit dran. Ob wir die Leute jetzt immer sympathisch finden oder nicht. Ob wir einander achten und miteinander lernen und leben, all das ist ein Ausdruck der Liebe. Denn die Gemeinde ist auch der Raum, in dem Vergebung geschieht. Wenn das mit dem neuen Leben leben mal nicht so ganz funktioniert und wir scheitern, wo geht man dann damit hin? Wir scheitern, das ist normal, das kann passieren. Aber wir dürfen da nicht im Scheitern stehen bleiben und uns dadurch voneinander und von Gott abwenden. Sondern wir dürfen die Vergebung, die wir durch Jesus haben, auch für jede noch so Kleinigkeit in unseren Augen annehmen. Und dafür brauchen wir auch die Geschwister, dass sie uns das zusprechen können, dass wir da lernen können. In der Gemeinde können wir uns auf die Leute verlassen und es ist der Raum, in dem wir einander korrigieren, ermahnen, aber auch ermutigen dürfen. Ermutigen, wieder aufzustehen, wenn wir hingefallen sind. Ermutigen, wieder zurück zu Gott zu kommen und in die Anbetung vor ihn zu treten. Eben weil wir das neue Leben haben und was das sich einfach mehr und mehr in unserem Leben verwirklichen wird. Und je mehr wir das einüben, je mehr wir bereit sind, in dem neuen Leben zu leben, das wir durch Christus haben, umso mehr werden wir verändert. Durch die Gemeinschaft mit Christen, durch die Gemeinschaft mit Gott. In der Gemeinde, wo wir üben, und auch außerhalb der Gemeinde, wo wir mit Nichtchristen unterwegs sind. Auch dort wird dann sichtbar werden, wie sich unser Leben durch Jesus verändert hat. Dort wird sichtbar werden, dass wir eben nicht mehr davon abhängig sind, was die Welt uns vorgibt, was gut ist. Dass wir eben nicht mehr uns von dem einfangen lassen, was immer wieder schreit, dass wir es bräuchten. Denn wir brauchen nur eins. Alles, was wir brauchen, ist Christus. In ihm haben wir das neue Leben. Wir wachsen Tag für Tag mehr unter Gottes Leitung in diesem neuen Leben. Zu seiner Herrlichkeit. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass wir ja wissen dürfen, dass wir uns nicht selber abstrampeln müssen, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir durch deinen Geist im neuen Leben leben dürfen. Amen.